Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel und ich frage gleich Finanzminister Gernot Blümel. Hat die Regierung mit ihrer Steuerreform zu viel versprochen? Was entgegnet er den Kritikern? Die Reform sei weder ökologisch eine Wende noch sozial ausgewogen. Und schafft die Regierung mit der Einführung einer CO2-Steuer erstmals ab dem nächsten Jahr tatsächlich die Klimaziele und wendet so Milliarden Strafzahlungen ab? Und wie bleibt nach dieser 18-Milliarden-Reform eigentlich noch Geld für Pflege und Pensionen? Viele Fragen, die ich Finanzminister Gernot Blümel live im Reportstudio gestellt habe. Herr Minister, es gibt zwei Versprechen. Es bleibt mehr in der Brieftasche und, um Werner Kogler zu zitieren, weniger Dreck, sprich CO2 in der Luft. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab, nämlich, dass diese Steuerreform zu wenig öko und auch nicht genug sozial gerecht sei. Haben Sie zu viel versprochen?
Wir haben sogar vier Ziele damit verfolgt, wenn ich die kurz nennen darf. Erstens, dass den arbeitenden Menschen mehr im Geldbörsel bleibt. Zweitens, dass umweltschädliches Verhalten Schritt für Schritt teurer wird. Drittens, dass wir eine Standardpolitik machen, die es den Unternehmen ermöglicht, neue Arbeitsplätze zu schaffen und zu wachsen. Und viertens auch, dass wir die Staatsschuldenquote in diesem Budget Schritt für Schritt reduzieren nach der Corona-Krise. Alle vier Ziele zu erreichen, das war natürlich nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können. Ich bin aber überzeugt, die Daten werden zeigen, auch im Budget, dass wir alle vier Ziele erreicht haben.
Aber in Ihrer Budgetrede nächste Woche können wir noch nicht messen und auch Sie nachweisen, ob Sie das Ökoziel, nämlich die Trendwende, erreichen werden. Wir haben keinen Klimaforscher und keine Klimaforscherin gefunden, die findet oder der findet, mit diesem Preis kommen wir dorthin. Also genug Menschen lassen schnell genug das Auto stehen. Wenn diese Forscher und Forscherinnen recht behalten, wird dann der CO2-Preis schneller als geplant erhöht werden?
Ich glaube, es ist schwierig, und das hat ja auch Werner Kogler gesagt, wenn man nur die Maßnahme der CO2-Bepreisung singulär analysiert. Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen, die darüber hinausgehen. Von den Förderungen für den Umstieg von Ölkesseln raus in alternative Heizungen. Wir haben eine eigene Förderung für mehrgeschossige Wohnungen, wie zum Beispiel in Wien, bei Gasheizungstausch gemacht. Wir haben ganz, ganz viel Geld in den öffentlichen Verkehrsausbau geschickt. Zum Beispiel habe ich erst vor einer Woche gemeinsam mit dem Finanzstadtrat aus Wien präsentiert, dass wir gemeinsam Bund und Land 6 Milliarden Euro in den U-Bahn-Ausbau in Wien stecken. Das ist übrigens Geld, das auch aus ganz Österreich nach Wien fließt, nur weil es angesprochen worden ist. Und das alles gehört natürlich mit einberechnet. Deswegen glaube ich nicht ganz, dass es so unmöglich sei.
Jetzt haben Sie alle oder viele Ökomaßnahmen aufgezählt und trotzdem zweifelt selbst der Chef des Fiskalrates, Christoph Bartelt, mit dem ich heute lange telefoniert habe, daran, dass die Klimaziele damit erreicht werden können. Denn dann droht das dicke Ende auch für Sie als Finanzminister, für uns alle Steuerzahlerinnen und Zahler, 9 Milliarden Euro Strafzahlungen. Haben Sie also da einen Plan B, um
diese,
das abzuwenden?
Diese Zahl ist schlicht und ergreifend falsch, die Sie hier nennen. Niemand kann jetzt
der
sagen...
Der Rechnungshof rechnet das vor.
Niemand kann jetzt sagen, was am Ende des Tages an möglichen Zahlungen ansteht. Das ist auch zum Teil eine politische Verhandlung. Die Frage ist auch, wie werden Länder berücksichtigt, die keine Atomkraft haben, so wie Österreich, die zum Beispiel nicht so wie Frankreich, mein Kollege hat das heute angekündigt, die Atomkraft weiter fördern wollen, um diese Ziele zu erreichen. Also diese Zahl jetzt zu nennen, ist höchst unseriös. Ich würde einfach sagen, schauen wir uns an, wie die Lenkungseffekte, die wir jetzt gesetzt haben, auch greifen. Und vergessen wir nicht, dass wir die Menschen auch mitnehmen wollen. Wir wollen sie nicht überfordern. Wir wollen, dass die Menschen, die das Auto brauchen, weiterhin genug Geld im Geldbörsel haben und sogar noch mehr dazu. Es soll ein positiver Anreiz für den Umstieg sein und keine Bestrafung.
Interessant, Sie werfen dem Rechnungshof unseriöse Berechnungen vor. Aber Herr Finanzminister, das ist auch das Prinzip Hoffnung. Wir wissen es ja alle nicht. Hoffentlich gelingt diese Trendwende. Da haben aber die Grünen noch weitere Vorschläge, wie das gelingen könnte. Dieselprivileg, also steuerliche Begünstigung, bis 2024 abschaffen. Wird es das mit Ihnen der ÖVP geben?
Ich glaube, es ist ein bisschen viel verlangt, wenn man sagt, in dieser Steuerreform müssen alle Maßnahmen, die im Regierungsprogramm stehen, sofort umgesetzt werden. Was tät man dann den Rest der Legislaturperiode? Deswegen würde ich Sie bitten, abzuwarten. Die Legislaturperiode dauert noch einige Jahre. Das Ziel ist es natürlich, alle Maßnahmen, die im Regierungsprogramm stehen, umzusetzen. Jetzt haben wir einen Großteil davon bereits implementiert. Die CO2-Bepreisung war eines der großen Projekte, um sie gleichzeitig auch sozial verträglich zu gestalten und mit dem Faktum auszustatten, dass wir den Standort Österreich so stärken, dass sich vielleicht auch neue Unternehmen in Österreich ansiedeln, die neue Arbeitsplätze schaffen, die Wachstum steigern, dadurch Einnahmen. Und das war das Ziel dieser Steuerreform.
Kurze Nachfrage, Dieselprivileg abschaffen steht im Regierungsprogramm, wird gemacht?
Für alle Maßnahmen im Regierungsprogramm gilt, dass sie das Ziel haben, in dieser Legislaturperiode umgesetzt zu werden, sonst hätten wir es ja nicht reingeschrieben.
Gut, also ja. Über was noch nicht gesprochen wurde und Ihre Budgetrede, die findet ja am Dienstag statt, ist, dass der CO2-Preis eben nicht nur durch die Steuer steigt, sondern natürlich auch durch die Mehrwertsteuer. Die Energieagentur hat das ausgerechnet, das heißt, der Liter Benzin wird nicht um 8 Cent teurer, sondern um 9,6 Cent. Wird diese erhöhte Mehrwertsteuer auch mit dem Klimabonus zurückgegeben?
Also wir geben ja viel mehr zurück als das, was über die CO2-Bepreisung eingenommen wird. Allein im ersten Jahr fast das Doppelte, weil die CO2-Bepreisung startet mit Mitte des Jahres, im Juli. Der Ökobonus, der regional gestaffelt ist, gilt aber bereits fürs ganze Jahr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr rund 500 Millionen Euro über die CO2-Bepreisung hereinbekommen, dann werden wir insgesamt 1 Milliarde Euro im Ökobonus umverteilen. Und danach gibt es ja auch die Abmachung, dass je mehr hereinkommt, desto mehr wird auch zurückgegeben. Das heißt, allein nur, wenn Sie singulär den CO2-Preis und den regionalisierten Ökobonus hernehmen, dann ist das schon eine Rechnung, wo mehr zurückgegeben wird, jedenfalls im nächsten Jahr. Wenn man dazu rechnet, noch die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, dann ist das ein Vielfaches davon.
Aber bleiben wir bei der CO2-Steuer. Es geht ja um Ihr Budget.
Das ist eine Bepreisung und keine Steuer.
Genau, aber das ist ein CO2-Preis, wie Sie richtigerweise sagen. Die Einnahmen sind hier mit 4,6 Milliarden Euro in Ihrem...
Kumuliert bis 25.
Genau. Wie viel an Mehrwertsteuer werden Sie zusätzlich einnehmen?
Das kann man sich ja anhand von der Bepreisung ja dann ausrechnen. Faktum ist, dass wir das, was wir hereinnehmen, auch zurückgeben, im nächsten Jahr sogar mehr. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, dass da auch Ausnahmen mit dabei sind für Unternehmen beispielsweise, analog zu Deutschland, eine Förderung für die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, die sonst abwandern zu drohen, oder Unternehmen, die eine hohe Energieintensität haben. Das gehört nur alles dazu gesagt, weil auch das wäre ein Teil der Kompensation, der da aber nicht drinnen ist. Gut,
gemeint war die Tonne CO2. Herr Finanzminister, Sie sind beim Zurückgeben, da will ich gleich einhaken. Da steht auch auf Ihrem Präsentationspapier fair für alle. Jetzt findet aber der Wiener SPÖ-Bürgermeister das gar nicht fair. Die Wiener bekommen den niedrigsten Klimabonus, obwohl in Wien nach wie vor die meisten Gasheizungen installiert sind in den Wohnungen und die Mieter nicht wirklich Wahlfreiheit haben, die auszuwechseln. Warum eigentlich? Wird nachverhandelt oder?
Also ich finde es eigentlich ein bisschen bedenklich, dass hier aus politischen Kalkülen eine Neiddebatte angefangen wird. Legen wir die Fakten auf den Tisch. Wir haben die Statistik Austria ersucht, zu untersuchen und aufzugliedern bei 4 Kategorien, welche Gemeinde in welche Kategorie kommen würde, wenn man die Urbanisierungsgrade und den öffentlichen Verkehr sich ansieht. Und da ist eben genau diese Typologisierung herausgekommen. Der öffentliche Verkehr, der ist natürlich in Wien sehr gut ausgebaut. Der ist mit sehr viel Geld die letzten Jahrzehnte ausgebaut worden. Wir haben den Finanzausgleich, wo ein abgestufter Bevölkerungsschlüssel dafür sorgt, dass pro Kopf Wien wesentlich mehr bekommt als andere Bundesländer. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so definiert, unter anderem, um auch den öffentlichen Verkehr besser ausbauen zu können, weil es in der Stadt notwendig ist. Und jetzt zu sagen, na gut, jetzt haben wir so viel ausgebaut und jetzt kriegen wir nur angemessen entsprechend dem Ausbau, das finde ich ein bisschen schade, weil da steckt einfach politisches Kalkül dahinter, naja, und nicht die Sachlichkeit.
Aber Sie erklären es ja selber, Herr Minister, es geht um den Verkehr, das ist die Berechnung, aber es geht ja um das Heizen, das wird ja genauso teurer. Kurze Frage, wird das nachverhandelt oder bleibt das so?
Nein, wir haben uns natürlich darauf geeinigt und das bleibt so. Wenn Sie das Heizen alleine hernehmen mit den 100 Euro, da wird ja wesentlich mehr abgedeckt, als bei einer durchschnittlichen Wohnung mit einer Gasthermen Mehrkosten entstehen wird. Und Sie dürfen nicht vergessen, wenn die Einnahmen steigen aus der CO2-Bepreisung, dann steigen ja auch die Rückverteilungen. Deswegen finde ich es schade, dass hier eine Neiddebatte begonnen wird, die in der Sache nicht stimmt. Ich habe es vorher gerade gesagt, letzte Woche habe ich ein 6-Milliarden-Paket für den Wiener U-Bahn-Ausbau präsentiert. Das gibt es in anderen Bundesländern und Städten so nicht. Deswegen würde ich um mehr Sachlichkeit ersuchen und Neiddebatten brauchen wir in Österreich.
Gut, aber versteht auch der Innsbrucker Bürgermeister Willi nicht. Den Klimabonus, den bemisst man ja eben nach der öffentlichen Anbindung.
Unter anderem.
Und ja, trotzdem, das ist eben die Berechnungslage der Statistik Austria.
Unter anderem.
Soll der künftige Minister das Pendlerpauschale ersetzen Oder soll es beides gleichzeitig?
Überhaupt nicht. Das Pendlerpauschale gibt es weiterhin nach wie vor.
Und das wird ökologisiert wie im Regierungsprogramm?
Das ist derzeit unangetastet. Wir haben viele Maßnahmen im Regierungsprogramm vorgesehen. Das Ziel ist es bei allen, wie ich Ihnen gesagt habe, dass wir sie in dieser Legislaturperiode umsetzen. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben, dieses sehr große Projekt der ökosozialen Steuerreform umzusetzen, wo sehr viel entlastet wird, wo wir den Menschen Geld zurückgeben, ihnen mehr Geld in Börsen lassen und gleichzeitig den Standort stärken. Und ich bin sehr froh, dass das gelungen ist.
Sie werfen dem Wiener Bürgermeister eine Neiddebatte vor. Interessant ist aber auch, dass Ihr Parteikollege, der Vizechef des Gemeindebundes, von einem Wahnsinn spricht, denn nicht nur der Stadt Wien entfallen Steuereinnahmen künftig, sondern auch den Gemeinden. Und er spricht wortwörtlich von einem Geschenk ihrerseits an die Großbetriebe und die Industrie. Wird dieser Entfall den Ländern, den Gemeinden kompensiert?
Also zunächst einmal hat der Herr auch gesagt, das ist ein Geschenk, das an den Bund geht. Das
Johann Hingshammer.
Kann man nur sagen, wenn man die Rechnung dahinter nicht kennt, weil es wird wesentlich mehr zurückgegeben, allein in dem Bereich der Bepreisung und des regionalen Ökobonus, als eingenommen wird. Ich habe es Ihnen gerade vorher gesagt, plus ein Vielfaches davon über die Steuersenkungen. Wenn man die Steuersenkungen anspricht, dann muss man natürlich schon die Wahrheit sagen. Das stimmt, wenn man den Menschen mehr im Börsel lässt, dann hat der Staat weniger,
natürlich,
mit dem er arbeiten kann.
Die Frage
nur
ist, wird
sagen,
das kompensiert?
Nur zu sagen, ich möchte den Menschen nicht mehr Geld im Börsel lassen, weil ich es lieber selber verteilen möchte, das ist nicht unsere Art von Politik. Wir haben immer gesagt, wir wollen den Menschen mehr Geld lassen und es ist in Ordnung, wenn der Staat dann mit weniger auskommen muss. Das gilt für alle.
Städte und Gemeinden.
Das gilt für alle.
Genau. Dann der Entfall. Da fürchten sich ja viele, auch die Krankenkassen, denn sie versprechen ja nicht nur eben mittlere Einkommen zu entlasten, sondern auch dann die geringsten über die Sozialversicherungsbeiträge. Sie sagen, die österreichische Gesundheitskasse bekommt das Geld zurück. Die Frage ist auf einmal jährlich valorisiert.
Das werden wir uns alles ansehen. Aber Faktum ist, dass diese Einnahmenentfälle natürlich kompensiert werden.
Aber die Frage, das ist ja keine unwesentliche, kommt das auf einmal, dann ist es natürlich weniger, wie wenn Sie es jährlich valorisieren.
Das werden wir uns genau anschauen. Faktum ist, dass den Menschen um 200 Euro in dem niedrigen Einkommensbereich mehr bleibt, weil wir die Krankenversicherungsbeiträge senken werden. Aber natürlich wird das zu 100% kompensiert.
Zu 100%, da nehmen wir Sie beim Wort.
Das können Sie.
Und noch einmal beim Wort wollen wir Sie nehmen. Der Bundeskanzler hat nämlich gesagt, die kalte Progression, die wird aber diesmal wirklich Ende dieser Legislaturperiode ja abgeschafft. Warum ist das so wichtig? Klingt sehr sperrig, kalte Progression, weil das ist eigentlich der Hauptvorwurf. Alle finden Entlastung super, aber im Grunde zahlt sich das der Steuerzahler, die Steuerzahlerin über diese schleichende Steuererhöhung, die kalte Progression, selbst.
Also das ist auch falsch, wenn Sie es ab der Regierungszeit Sebastian Kurz hernehmen und rechnen, dann ist egal, welche Rechnung Sie anstellen, gibt es viele Milliarden mehr Entlastung als Belastung. Wenn ich es rechne von 2017 weg, sind es 20 Milliarden. Wenn ich es rechne von 2000, darf ich nur kurz sagen?
Ja. Also, Sie werfen mir gar nicht behauptet.
Sie werfen mir etwas vor, was nicht stimmt. Jetzt lassen Sie mich bitte kurz ausführen, wie viele Milliarden mehr an Entlastung da sind, als die kalte Progression ausmacht. Wenn man es von 2019 her rechnet, dann sind es, glaube ich, 26 Milliarden. Und wenn Sie nur von diesem Jahr weggehen, wir haben ja schon eine Einkommensteuerstufe gesenkt, dann sind es in etwa 15 Milliarden Euro bis zum Ende des Finanzrahmens. Deswegen, das stimmt einfach so nicht. Faktum ist, es wird wesentlich mehr zurückgegeben, als jemals eingenommen worden wäre.
Aber das war weder die Frage noch der Vorwurf, sondern die kalte Progression abschaffen steht ja im Regierungsprogramm.
Das wäre ein zweiter Teil der Frage gewesen. Sie haben gesagt, das wird nur ausgeglichen. Das stimmt nicht. Der zweite Teil ist, es stimmt, es steht im Regierungsprogramm und deswegen ist es weiterhin das Ziel, dass die kalte Progression abgeschafft wird, so wie auch die anderen Maßnahmen im Regierungsprogramm in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden sollen.
Das versprechen Sie, auch wenn der Vorwurf jetzt ins Leere zielt. Aber Herr Finanzminister, darum bleibt Ihnen, wenn Sie das jetzt wirklich zurückgeben, den Österreicherinnen und Österreichern, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, muss man natürlich sagen, ganz viel Spielraum nicht mehr. Und daher die Frage mittelfristig, Sie haben ja eine mittelfristige Budgetplanung bis 2024.
25,
genau. Wo bleibt da noch Geld? Für Pensionen, für die Pflege, da haben wir mittlerweile Notstand und andere Investitionen, sei es Klimainvestitionen, Schulen etc. Woher nehmen Sie das?
Über das können wir dann gerne bei den nächsten Budgets sprechen. Jetzt war der wesentliche Punkt, dass wir im kommenden Budget die ökosoziale Steuerreform einstellen, die größte ist in der Geschichte der Zweiten Republik, und es gleichzeitig schaffen, die Staatsverschuldungsquote Schritt für Schritt jedes Jahr zu reduzieren. Und das haben wir geschafft.
Aber bei der Langfristplanung, da lasse ich Sie jetzt nicht aus. Sie müssen ja einen Gesamtüberblick haben. Natürlich. Und alle wollen wissen, ja, den Pflegenotstand werden wir irgendwie oder Sie lösen müssen. Die Pensionen. Die Frage ist, sparen, sprich, dann wird irgendwas weniger. Oder wollen Sie weiter Schulden machen?
Sie hören mir nicht zu. Wir schaffen es, dass wir mit diesem Budget in der Langfristplanung bis 25 die Schuldenquote Schritt für Schritt senken. Wir machen eine Standortpolitik, die mehr Wachstum ermöglicht und dadurch mehr Einnahmen generiert. Und wichtig ist immer, dass die Einnahmen stärker steigen als die Ausgaben. So schaffen wir es, die Debt-to-GDP-Ratio Schritt für Schritt zu reduzieren. Und das schaffen wir mit diesem Budget. Damit gibt es auch Spielraum für weitere Jahre. Aber ich sage Ihnen, wir haben dieses Mal den Fokus des Budgets auf die Steuerreform gelegt. Das war eines der Großprojekte der Regierung.
Das haben
ich respektiere,
Sie uns.
Dass Sie sagen, es ist noch nicht alles umgesetzt worden. Da gebe ich Ihnen recht, aber die Legislaturperiode dauert noch ein wenig.
Gut, ich höre Ihnen da ganz genau zu. Die Frage nach den budgetären Spielräumen, die stellen wir Ihnen dann in den nächsten Jahren. Abschlussfrage, Herr Minister. Bis 2025 bleiben Sie Finanzminister. Es gibt immer wieder Zeitungsberichte, auch aufgrund der Ermittlungen gegen Sie. Es könnte eine Regierungsumbildung anstehen.
Nicht alles, was in der Zeitung steht, ist immer richtig.
Das kann jetzt vieles bedeuten. Ja, Sie bleiben.
Natürlich.
Sie bleiben bis zum Ende der Legislaturperiode Finanzminister.
Natürlich.
Und was passiert im Fall einer Anklage?
Dazu wird es nicht kommen, weil Sie wissen, dass die Aktenlage ja bereits meine Version bestätigt. Und ich habe auch nichts anderes erwartet. Deswegen weiß ich, dass sich das im Sande verlaufen wird.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.